gesagt worden. Ja, als Toni vor einiger Zeit auf uns zugekommen ist oder erstmal auf mich zugekommen ist und gesagt hat, willst du eigentlich mal wieder predigen? Habe ich gesagt, ja klar. Ja, zusammen mit deiner Frau. Wie? Mit meiner Frau? Nein, also Scherz beiseite. Wir fanden das ganz tolle Idee. Und ich habe mich unheimlich drauf gefreut. Und wir waren sehr beruhigt, weil das ist schon einige Monate her und es waren also noch einige Monate bis zum Termin und wir dachten immer, naja gut, bis es dann soweit ist, bis dahin haben wir ein Konzept und wissen, was wir wollen und haben ja so viel Zeit. Naja, letzte Woche haben wir angefangen, haben uns zusammengesetzt. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, die wir hier vorne stehen. Wir brauchen anscheinend den Zeitdruck. Was wollen wir predigen? Auch das war natürlich so eine Frage. Ne? Tupper wollte ich nicht. Also das war nicht meins. Da wollte ich mich auch gar nicht reinversetzen. Ich weigere mich in aller Regel auch an Tupper-Treffen teilzunehmen. Man will mich da aber auch, glaube ich, gar nicht haben. Also insofern, das war es nicht. Fußball wollte sie komischerweise nicht. Ich weiß nicht, da wäre ich in meinem Element, da könnten wir gut was sagen. Also nicht. Also haben wir uns auf den größten gemeinsamen Nenner verständigt, Ehe. Das durchleiden wir beide, meist auch miteinander. Insofern passt das. Aber wir wollten nicht, und das ist uns an der Stelle schon ganz, ganz wichtig, wir wollen uns hier nicht bewerben für die Ehearbeit. Auch wenn wir die ganz wichtig finden, ist sie doch sehr, sehr gut besetzt bei uns in der Gemeinde, Gott sei Dank. Und wir wollen auch nicht hier stehen als diejenigen, die jetzt erklären, wie Ehe funktioniert. Ich werde es gleich nochmal sagen an einer anderen Stelle, aber das ist uns ganz, ganz wichtig geworden, auch in der Vorbereitung. Das, was wir heute erzählen, sind wir. Gisela, so wie sie ist. Und ich, so wie ich bin. Und das, was wir erzählen und sagen, betrifft uns. Natürlich denken wir, dass viele Dinge auch für andere interessant sein könnten. Sonst würden wir es nicht sagen. Aber wir wollen niemanden belehren. Wir wollen niemanden angreifen, niemanden wehtun mit dem, was wir sagen. Sondern wir wollen einfach berichten, wie Gott uns und unsere Ehe immer wieder aufbaut. Naja, aber warum überhaupt Ehe? Das ist auch ein häufiges Thema und wem das nicht reicht, der soll mal samstags häufiger kommen. Da haben wir ja dann die Hochzeiten. Da hat Toni das Thema Ehe ja immer sehr prominent natürlich besetzt. Also bei uns hat er über die Arche Noah gepredigt. Also nein, erstes Widerwort. Ich habe drauf gewartet.
Über die Sintflut.
Über die Sintflut.
Wie hätte ich das vergessen können? Und es scheint zumindest bei ihr gefruchtet zu haben, weil ich habe es ja anscheinend schon wieder vergessen. Aber naja, Ehe. Und gleichzeitig haben wir natürlich das Problem, es betrifft nicht alle. Auch das ist klar. Das ist halt bei ihr so. Nur ich denke, dass bei jedem Thema so, egal worüber man hier predigt, nicht alle sind gleichermaßen davon betroffen, aber bei manchen kommt es ja vielleicht auch noch. Und für alle anderen, es sind sicherlich auch viele Themen dabei, denn die Ehe ist für uns auch häufig ein Synonym für andere Beziehungen, die gelebt werden, egal ob im Job, in der Gemeinde oder im Freundeskreis. Vieles, was für Ehe gilt, gilt natürlich auch da. Was wollen wir tun? Ich meine, wir haben jetzt eine halbe Stunde, schauen wir mal, ob uns das reicht. Wir wollen berichten, was wir erlebt haben. Ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, das ist klar. Wir wollen uns euch erzählen, welche Grundsätze uns bisher geholfen haben, unsere Ehe immer wieder zu retten. Dazu haben wir sogar einen Aufbau uns überlegt, das war so unser erster Punkt. Ein Aufbau, wo wir gesagt haben, wir gliedern das in verschiedene Punkte. Erster Punkt, warum ich mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen verheiratet bin. Also bei mir Gisela, bei Gisela, bei mir, glücklicherweise. Darfst du?
Ich dachte, bei Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen darf man jetzt beliebig was einsetzen.
Alle anderen schon, du nicht. Und dann, was uns Schwierigkeiten macht in der Ehe. Wer ist ja klar, ne? Was uns hilft in diesen Schwierigkeiten? Und ein wenig Strategien gegen Ehefrust. Das war so unser Plan. Und so ungefähr, glaube ich, ist es auch rausgekommen. Ich habe eben gesagt, welche Grundsätze uns bisher geholfen haben, unsere Ehe zu retten. Warum sage ich retten? Ja, ganz klar, das schon an der Stelle. Wir mussten unsere Ehe immer wieder mal retten. Das heißt so schön, Ehe ist kein Ponyhof. Es sind nicht nur Streicheleinheiten. Gott stiftet ihn und er segnet die Ehe, aber er gibt keine Garantie für eine sorgenfreie oder auseinandersetzungsfreie Zeit. Nicht umsonst werden auch in der Bibel immer wieder Berichte erwähnt, wo Schwierigkeiten in der Ehe eine Rolle spielen. Wenn das alles nicht mehr da wäre, warum ständ's dann dort? Gott weiß, so habe ich es dann mal formuliert, dass dieser Bereich nicht vollkommen ist. Das hebt er sich fürs Paradies auf. Und eins wollen wir natürlich an der Stelle auch nicht verhehlen. Wir machen uns echte Sorgen über eine Entwicklung, die wir nicht großartig ändern können, aber die uns einfach betrübt. Was diese Themen Verlässlichkeit, Standhaftigkeit und auch Ehe angeht. In der Gesellschaft, um uns herum, Kollegen, Verwandtschaft, aber auch hier in unserem Umfeld, innerhalb der Gemeinde oder in anderen Gemeinden. Das macht uns sehr traurig. Aber noch einmal, es geht heute nicht um andere Ehen oder Schwierigkeiten in anderen Ehen, sondern nur um uns. Und jeder, der dann was für sich mitnehmen mag, der ist dazu aufgerufen. Also Ehe oder wie wir es überschrieben haben, warum wir in Klammern immer noch verheiratet sind. Gisela.
Ja, ich darf auch noch was sagen. Also, wir haben so eine kleine Vorbereitungszeit gehabt, der Jan hat es ja eben schon gesagt. Und es war so wirklich sehr spannend, weil wir saßen, jeder mit seinem Laptop uns gegenüber am Tisch. Und jeder tippte da so vor sich hin. Und immer mal wieder ging der Blick hoch. Man schaute sich an, entweder nachdenklich oder schmunzelnd. Und wir haben beschlossen, naja, wir schreiben jetzt einfach mal unsere jeder so seinen Part auf und hinterher tragen wir zusammen. Wir haben uns dann aber überlegt, vielleicht wäre es ja viel spannender, daraus eine Überraschungspredigt zu machen. Nicht nur für euch, sondern auch für uns. Nein, das haben wir euch erspart. Das haben wir nicht gemacht. Dazu bin ich auch viel zu neugierig. Ich glaube, er hätte es geschafft, ich nicht. Ich wollte schon vorher wissen, was er über mich schreibt. Oder über uns. Also, warum ich mit Jan verheiratet bin. Begonnen hat das Ganze nicht erst, als ich ihn kennengelernt habe, sondern schon viele, viele Jahre zuvor. Muss vielleicht einen ganz kleinen Exkurs machen. Ich war ungefähr 11, als sich meine Eltern getrennt haben. Das war in einem kleinen Ort, wir waren ungefähr 500 Seelen. Und mein Vater ist dann weggezogen. Er hat entschieden, wir sollen im elterlichen Haus wohnen bleiben, sollen unsere Freunde, die Schule und auch die Kirche behalten dürfen und er geht. Und soweit war das eigentlich ganz gut. Nur das mit der Schule, mit der Kirche war eigentlich das Schlimmste für mich damals. Wir mussten jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, denn wir hatten eine Oma, die ansonsten immer einen fürchterlichen Asthmaanfall bekommen hat, wenn wir nicht da waren. Also haben wir das getan. Und dann begann die Zeit, als wir als Familie, also wir drei Kinder und meine Mutter, im Gottesdienst ausgegrenzt wurden. Meine Mutter war zum damaligen Zeitpunkt auch noch Kirchengemeinderatsmitglied. Ich weiß zwar nicht, was sie da getan hat, aber sie gehörte dazu. dem Amt wurde sie enthoben. Dann wurde auch von demselben Amt entschieden, dass sie nicht mehr zur Heiligen Kommunion gehen durfte. Und am schlimmsten für mich in der ganzen Zeit war eigentlich, dass wir nachts des häufigeren Besuch bekamen. Es klingelte dann an der Tür. Wenn man aufgemacht hat am späten Abend, wurde ein Fuß reingestellt. Man versuchte, zu uns ins Haus reinzukommen. Und es war dann auch der Zeitpunkt, als wir uns einen Schäferhund zugelegt haben. Der hat das Ganze dann geregelt. Alleinig unser Pfarrer, wir hatten einen ganz tollen Pfarrer damals, muss ich wirklich sagen. Das war ein wunderbarer Mensch. Das war ein Spanier und der hat für uns gekämpft. Der hat demonstrativ im Gottesdienst, ist er dann zu meiner Mutter, nachdem er alle anderen behandelt, also allen anderen die Hostie gegeben hat, ging er zu meiner Mama und hat ihr die Hostie gegeben. War natürlich schrecklich. Und nachmittags kam er dann immer zu uns zum Mittagessen. Er war eh allein, bei uns gab's genug. Und dann hat er auch des Öfteren noch was mit uns Kindern unternommen. Ich fand's ganz toll. Wenigstens einer, der zu uns gehalten hat. Aber in der ganzen Zeit war mir einfach klar, dass da schon was im Gange war zwischen mir und zwischen Gott. Oft saß ich im Gottesdienst. Und dann habe ich so gedacht, hey Gott, wenn du mich wirklich willst, dann musst du mich so nehmen, wie ich bin. Weil so heilig, wie die sagen, dass ich werden muss, also dass ich mich verändern muss, so heilig bin ich nicht. Das kriege ich niemals hin. Und die ganze Trennung war wirklich unglaublich schwer. Und es gab einen Tag in meinem Zimmer, da machte ich mir wirklich Gedanken darüber, warum die Ehe meiner Eltern gescheitert ist. Gut, die Gründe kannte ich nicht, die wurden mir nicht wirklich gesagt. Es wurde so das übliche Klischee von meinem Vater und von meiner Mutter gesagt, aber irgendwo so richtig tiefgreifend, warum, wieso, als Elfjähriger oder Elfjährige erfährt man das nicht wirklich. Aber ich habe mir in dem Moment Gedanken gemacht und habe gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, irgendwie muss es doch da ein Geheimnis geben, eine Ehe zu Ende zu führen. Und das wollte ich erreichen. Dieses Geheimnis, das wollte ich entdecken. Und alle meine darauffolgenden Beziehungen, die ich hatte, ich bin natürlich größer geworden, in allen meinen darauffolgenden Beziehungen, ja, es waren einige, noch bevor ich Gott kannte, habe ich versucht, im Selbstversuch eine Beziehung herzustellen, die immer auf Ehe ausgerichtet war. Ich wollte immer heiraten. Ich habe mich angestrengt, abgestrampelt, irgendwie es zu erreichen, dass mich doch irgendwann mal einer heiratet. Nee, dem war nicht so. Irgendwann mit 28 Jahren, da lebte ich schon in Kassel. Kassel war ja auch so ein Stück weit der Wendepunkt in meiner ganzen Lebensgeschichte. Da musste ich die Hochzeit meines Chefs vorbereiten. Der hat geheiratet. Mein Part bestand darin, ich war ja seine Sekretärin, alles Schriftliche für ihn zu managen, Einladungskarten und was es da noch so alles gab. Und auch den Ablauf von dieser Trauungszeremonie. Ja, ich hab's geschafft. In der Vorbereitung habe ich immer Trauerzeremonie gesagt. Nein, in der Trauungszeremonie den Ablaufplan, den durfte ich schreiben. Und eine der Bibelstellen, die dort reingeschrieben gehörten, war Epheser 5, Abvers 21. Ehe und Familie im Herrn. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Die zwei werden ein Fleisch sein.
Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Manne habe. Und da war es wieder mein Geheimnis. Ich war wirklich in dem Moment wie vom Donner gerührt. Vorher hatte ich noch niemals irgendwas in Beziehung Ehe und Geheimnis gelesen. Aber wie ich diese Bibelverse gelesen habe, hat Gott so direkt mein Herz berührt. Und dachte ich, genau das ist es. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekehrt und auch noch nicht gläubig. Aber ich wusste, wenn ich dem Geheimnis näher auf den Grund gehen will und es leben will, dann ist das genau mein Weg. Dann nur mit Jesus. Und kurze Zeit später, es war wirklich kurze Zeit später, weil zu dieser Hochzeit war ich tatsächlich noch nicht bekehrt, einen Tag später schon. Da habe ich mich dann wirklich auf die Beine gestellt und gesagt, Jesus, nur noch mit dir. Und dann habe ich natürlich gleich hinterher angesetzt und gesagt, Herr, schenke mir einen Mann, der das genauso sieht und der dich mehr liebt als mich. Das war mir ganz wichtig. Und wie Gott es mit dem Richtigen machte, erfahrt er nun. Wieder kurze Zeit später, es war der 15. Oktober im Jahre 2000, saßen wir gemeinsam, wir sind mein Chef, seine Frau und noch ein paar Freunde, saßen wir gemeinsam in einer Gaststätte. Und Jan war als bekennender Atheist schwer damit beschäftigt, an diesem Abend uns doch endlich die Wahrheit zu sagen. Nämlich die Wahrheit darüber, dass unser Gott der Bibel und die Bibel als solche überhaupt nicht logisch ist und in sich die total vielen Fehler hat. Nun gut, wir durften dann wirklich genüsslich zuschauen, wie der Heilige Geist ihm vom Gegenteil überzeugt hat. Jede Bibelstelle, die Jan aufschlug, ja, er musste sie tatsächlich aufschlagen. Wir haben ihm Bibel vorgelegt und gesagt, hier red nicht über irgendwas, was du nicht genau weißt. Schlag auf, lies vor. Und er hat aufgeschlagen, vorgelesen und jedes Mal gesagt, okay, so gesehen ist es ja logisch, dann kommt das eine ja so zum anderen. Und er hat wirklich letzten Endes nicht durch unsere Arbeit, sondern es war wirklich der Heilige Geist, der ihm erklärt hat, was er gerade vorgelesen hat. Es war absolut faszinierend. Zum Schluss sagt er, okay, ich habe es kapiert, jeder braucht Jesus. Naja, und als Christ hat man ja so einen Funken Nächstenliebe in sich, wenn man die Menschen, die man zu Gott führt, zwar nicht unbedingt leiden kann, aber so einen Funken Anstand und Nächstenliebe hat man in sich. Ja, ihr lacht, aber es war wirklich so. Ich kannte ihn als Freund meines Chefs und er kam ab und zu von hier unten, von Rosenheim, für mich war das immer nur Rosenheim, nach Kassel und naja, besonders sympathisch war er mir nicht. Aber auch ich habe ein bisschen Nächstenliebe in mir und so sagte ich wohl den verhängnisvollsten Satz in meinem ganzen Leben. Ich klopfte ihm nämlich so auf die Schulter und dachte, der weiß jetzt alles. Und wenn der sich jetzt nicht für Jesus bekehrt, dann weiß er alles. Und dann wird's noch schlimmer mit ihm ausgehen, weil er keine Entscheidung getroffen hat. Also klopfte ich ihm auf die Schulter und sagte, weißt du, am liebsten würde ich die Ewigkeit mit dir verbringen. Meine Betonung lag auf Ewigkeit. Ja, hätte ich schon vorher Tonis Heilsgeschichte-Seminar besucht. Da hat er das nämlich jetzt neulich gesagt, dass Ewigkeit jetzt ist. dann hätte ich das anders gesagt. Gott nahm mich unmittelbar beim Wort, wirklich. Noch am selben Abend, er musste in seinem geschrotteten BMW hinter uns herfahren. Das war bis zu dem Zeitpunkt seine große Liebe. Und ich konnte dieses Auto nicht leiden. Hat Gott in mein Herz gesprochen und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Gott sagte zu mir, und genau das ist dein Mann. Das habe ich nicht gesagt. Innerlich habe ich gesagt, bist du verrückt? Ich wollte ein bisschen Ruhe bewahren, da wollte ich wirklich Ruhe bewahren, weil da war ich wirklich aufgeregt. Ich habe das Zittern angefangen und gut, das war ja nur was er zu mir gesagt hat, das war ja mein eigenes Geheimnis, das musste ja sonst keiner wissen und keiner hören. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergegangen ist. Bis heute weiß ich nicht, wie Jan gewusst hat, was Gott zu mir gesagt hat. Nun, dass es somit keine Liebesheirat war, ist relativ klar. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben, aber ganz stimmt es ja nicht, weil aus Liebe zu meinem Herrn konnte ich heiraten, weil ich wusste, dass er mir nur das Beste gibt. So war Jan zwar damals nicht, der Mann meiner Träume, zumindest nicht der damaligen, aber er war mein Mann. Und heute? Gott ist echt treu. Ich muss es wirklich so sagen, Gott ist wirklich treu, weil er hat mich genau dem Mann an die Seite gestellt, der meinem Herzenswunsch entspricht. Okay, manches Mal diskutiere ich mit Gott noch darüber. Über so ein paar Details. Aber im Großen und Ganzen passt's. Was mir Schwierigkeiten bereitet. Naja, ich meine, gut, es ist ja noch nicht ganz ausgeschlossen, dass bei so einem Start Schwierigkeiten kommen. Grob gesagt bedeuten mir Schwierigkeiten Handwerksarbeiten. Und die muss ich übernehmen. Und ganz ehrlich gesagt, da kommt man manches Mal ganz schön an seine Grenzen. Nicht Mann, sondern Frau. Eines Tages kam Jan von der Arbeit nach Hause. Es war ein Samstag, ich weiß es noch ganz genau. Es war fürchterlich verregnet. Und aus dem Grund parkten auch diverse Nachbarsmänner, die auf ihre Kinder hätten aufpassen sollen, die Kinder bei mir. Ich hatte insgesamt 6 Kinder bei mir zu Hause, war hochschwanger. Aber irgendwie hatte ich mir an dem Morgen in den Kopf gesetzt. Wir hatten vor einem Jahr Spiegelschränke gekauft bei IKEA. Die sollten nun endlich an diese mistblöde Wand. Ah, gehst noch nicht? Ich dachte schon, du gehst. Ich habe sie dann zusammengebaut. Nein, danke, ich habe noch ein bisschen was. Ich habe sie dann zusammengebaut. Und das war wirklich schwer. Es war schwer. Mit so einem riesen Bauch, mit 6 Kindern, die permanent aufeinander rumhacken, an meinen Rockzipfel hängen und irgendwas von mir wollten. Ich hatte keinen Rock an, nein, aber... Irgendwann hingen die Dinger an der Wand, ich war zufrieden, mein Mann kam nach Hause und sagte, jo, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Okay, bis dahin war ja noch ganz gut. Kam der Nachbarsmann und sollte seinen Sohn abholen. Na ja, nee, hey, Jon, guck mal mit. Guck mal, Spiegelschränke im Bad. Sieht doch super aus. Gell? Dafür, dass sie geklebt sind. Und ich sagte, geklebt? Die sind nicht an die Wand geklebt. Daraufhin seine Frage. Du hast doch wohl nicht etwa an meine Fliesen gebohrt. So viel zu dem Thema Handwerksarbeiten. Gartenarbeit wird auch ganz schnell erledigt. Klare Strategie von ihm. Wir zerbrechen erst den eigenen Spaten. Und danach vernichten wir sämtliche Spaten der Nachbarn, die zur Hilfe gekommen sind. Wo rohe Kräfte sinnlos walten. Es gibt aber noch ein paar andere Dinge, die mir in der Ehe Schwierigkeiten bereitet haben. Also nicht nur die praktischen Sachen, sondern auch, ja, mit Gott. Früher habe ich Gott wirklich reden hören, an jedem Tag, in jeder Stunde, in jeder Sekunde. Nein, aber er hat mich wirklich geleitet. Und mit einmal war ich verheiratet und dachte, es geht so weiter. Hilft mir jetzt auch weiter bei all diesen Schwierigkeiten, die vielleicht kommen können. Aber irgendwie habe ich Gott nicht mehr gehört. Und anfangs dachte ich, ich habe vielleicht was falsch gemacht. Irgendwie zu wenig gebetet, zu mehr das und das getan. Aber ganz schnell ist mir klar geworden, dass Gott eigentlich sehr viel über Jan mir gesagt hat. Nun ja, das war für mich sehr schwierig anzunehmen, weil wenn Gott mit mir redet, ist das ja okay, aber wenn Jan mit mir redet, er ist ja nicht Gott. Und so war das dann doch manches Mal nicht ganz einfach. Besonders schwierig war es, weil ich anfänglich wirklich dagegen rebelliert hat. Ich bin immer davon ausgegangen, ich bin der Superchrist. Also, naja, ich weiß so wahnsinnig viel und er ist ja der Neuling. Ich muss ihn erstens so viele Sachen einführen, wie so alles funktioniert, geistig gesehen. Naja, aber Gott hat mir gezeigt, dass es in unserer Ehe ganz anders aussehen sollte. Dass woher auch immer er einfach unendlich viel wusste und ich das nur nicht annehmen konnte. Und dann kamen von außen auch immer mehr diese Meldungen, er ist so gut, ich bin so schlecht. Und dachte ich, toll, super. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Ich habe dann gedacht, ich fordere Gott heraus, ich rebelliere so ein bisschen und provoziere Gott mit Fragen, dass er mir doch endlich eine Antwort gibt, warum das jetzt so rumläuft, was ich jetzt falsch gemacht habe, warum das Ganze so ist. Und das Endergebnis dessen war eigentlich immer nur, dass ich mehr und mehr erkennen musste, dass ich echt ziemlich schlecht bin. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum Gott das alles zulässt. Irgendwann einmal war ich mit diesem Punkt mit Gott ganz allein. Und erst dann konnte er mir zeigen, dass seine Liebe zu mir immer noch die gleiche war. Nur meine Liebe zu mir, die hat sich in all der Zeit verändert. Und er zeigt mir, dass ich mich erst kennenlernen musste, wer ich wirklich bin, zu was ich vielleicht auch in der Lage bin. Um mich völlig annehmen zu können. Trotz all meiner Fehler. Zu begreifen, dass nicht meine Sündhaftigkeit mich von Gott trennt, sondern letzten Endes meine absolute Sturheit zur permanenten Umkehr. Das war der Punkt, was mich von Gott getrennt hat. Ich wollte einfach nicht so geduldig sein. Ich habe immer gedacht, es reicht doch 1, 2, 3 Mal, naja, vielleicht auch mal 4 Mal bekennen, was ich so alles falsch gemacht habe. Da muss doch dieser Punkt irgendwann mal weg sein. Ich habe unter dieser Sündhaftigkeit echt gelitten. Es gab so Punkte, da dachte ich, Gott, habe ich denn da niemals einen Durchbruch? Solange ich mich abgestrampelt habe, kam gar nichts. Erst als ich kapiert habe, dass Gott Geduld mit mir hat. Und wenn der Geduld mit mir hat, kann ich das auch. Jetzt begann eine Reise der immer wiederkehrenden Umkehr von den immer wieder gleichen Verfehlungen. Immer wieder aufstehen und wenn auch schwach, dennoch weitergehen. Aber mir ist klar geworden, Jesus geht mit mir und der gibt nicht auf. Und wenn der nicht aufgibt, kann ich auch wiederum stur sein, dann gebe auch ich nicht auf. Es gibt Dinge, die mir helfen in solchen Schwierigkeiten oder in Schwierigkeiten als solches. Und auch in der Ehe. Zum Beispiel der beruhigende Satz von Billy Grahams Ehefrau Ruth, die irgendwann mal gefragt wurde, ob man in so langen Jahren der Ehe nicht auch häufiger mal an Scheidung denkt. Und sie hat dann geantwortet, nein, an Scheidung nie, an Mord häufiger. Nun, der Satz ist ja mittlerweile auch schon etwas berühmt, aber er trifft doch immer wieder zwischendurch die Wahrheit. Aber Spaß beiseite, es gibt natürlich immer wieder Phasen, in denen ich mich echt wie gefangen fühle. Weil ich weiß, egal was kommt und egal wie es aussieht, Wir müssen immer wieder gemeinsam eine Lösung finden. Und ich denke, manches Mal ist das auch unser Schlüssel für unsere Ehe. Wir sind eins. Und deshalb müssen wir gemeinsam eine Lösung finden. Es gab da mal ein Gespräch zwischen Jan und mir. Wir waren wohl mal wieder nicht so ganz gleicher Meinung über irgendeine Sache. Und da kam in so eine bildhafte Beschreibung und ich sagte zu ihm, er regte sich darüber auf, warum ich ihm nicht einfach mal bedingungslos vertrauen kann. Naja, könnte man ja voraussetzen. Und ich habe ihm das dann versucht zu erklären und sagte, weißt du, wir sitzen im selben Auto. Du bist der Fahrer, ich der Beifahrer. Wenn du mit rasender Geschwindigkeit auf eine Wand zufährst, in dem Glauben, die Mauer existiere nicht, dann werde ich nicht aus dem Auto springen, nur mein Leben zu retten. Aber erwarte nicht, dass ich in dieser Zeit daneben sitze und deine Fahrkünste bewundere. Ich werde so lange mit dir über deinen Fahrstil streiten, bis du entweder vom Gas gehst oder wir gemeinsam vor die Wand gefahren sind. Aber dann haben wir gemeinsam die Scherben. Da muss es auch wieder irgendwie gemeinsam weitergehen. Es ist noch was, was mir hilft in Eheschwierigkeiten. Das ist der Bereich, dass wir abhängig voneinander sind. Und ja, ich weiß, Abhängigkeit in der heutigen Zeit ist nicht gerade populär. Jeder versucht in irgendeiner Form, Art und Weise Unabhängigkeit zu erreichen, sei es von den Eltern, vom Arbeitgeber, von den Kindern. Auch das gibt's mittlerweile. Und ich glaube, dass es manches Mal sogar einer der schwierigsten Punkte in unserer Gesellschaft ist, dass wir eben nicht mehr abhängig sein möchten voneinander. Aber bitte versteht mich nicht falsch, ich meine hier nicht eine Unterwürfigkeit oder eine Hörigkeit, ich meine hier eine echte Abhängigkeit. Dranhängen an jemanden. Aber Jesus hat uns das ja selber vorgemacht. Er war ganz Gott, als er hier zu uns auf die Erde kam. Er hatte alle Macht. Und dennoch stellte er sich bedingungslos in die Abhängigkeit Gottes, des Vaters. Er hat gesagt, dass er nur das tut, was er den Vater reden hört. Und diese Abhängigkeit war gut für ihn und ist somit auch gut für uns. Ich bin gern abhängig von meinem Mann. Schadet meiner Persönlichkeit in keiner Weise, glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Mein Vater wiederum wollte zu Beginn unserer Ehe haben, dass wir wirklich einen Ehevertrag aufsetzen, in dem wir das Prozedere unserer Trennung mit den finanziellen Folgen dokumentieren. Das war für ihn echt wichtig. Ich meine, gut, bei seiner Vorgeschichte. Lang haben wir darüber nachgedacht, ob wir das tun sollen, der Aufforderung nachkommen. Hat ja schon aus gesetzlicher Hinsicht die ein oder anderen Vorteile. Aber letzten Endes haben wir uns dagegen entschieden. Wir wollten dem Prozess der Trennung in unserer Ehe keinen Raum schenken. Auch noch nicht mal gedanklich. Jetzt geht's ganz kurz. Strategien gegen den Ehefrust. Einkaufen gehen. Shopping. 20 Liter Milch, eine halbe Bananenplantage, kiloweise Nudeln. Und der Metzger ist mein bester Freund. Beim Lidl und Aldi werde ich mit dem Namen begrüßt. Scherz beiseite, ich habe überhaupt gar keine Strategie dagegen. Kein Gebetsschema, keinen gewohnten Ablauf, auf den ich mich zurück verlassen könnte. Selbst Teller werfen bringt nichts. Ich habe es probiert. Aber eines will ich mir nicht nehmen lassen. Das blinde Vertrauen auf meinen Vater im Himmel. Er hat alles geprüft und er gibt mir keinen Stein zum Essen. Das gilt nicht nur für mich. Wir werden an jeder Sache wachsen, wenn wir darin auf Gott vertrauen. Das heißt nicht, dass wir niemals Frust und Angst und Sorge haben dürfen. Aber all diese Dinge gehören vor Gott gebracht. Und dort sollen sie auch bleiben. David hat es in seinen Psalmen schließlich vorgemacht, wenn er sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat und ihm gesagt hat, wie es ihm alles geht, dass alles so schwierig ist und danach immer wieder sagst, aber du, o Herr, bist ein Schild für mich, meine Ehre und der mein Haupt erhebt. Und nur so kann Gott aus jedem Mist Dünger machen.
Ich bin jetzt der Mist. Ich hätte aber noch ein bisschen Dünger. Jetzt habe ich nur ein Problem. Es ist 12 Uhr. Es liegt nicht daran, dass man meiner Frau kein Mikrofon geben sollte. Sondern es ist, wie es ist. Habe ich die Freiheit dennoch, mir noch 5 Minuten zu nehmen? Dann verrate ich euch, warum ich mit Gisela verheiratet bin. Bleib ruhig da. Gisela ist und war immer meine Traumfrau. Und Gott hat sie mir wirklich geschenkt. Das heißt in Sprüchen, und das passt für mich ganz schön rein, wer eine Frau gefunden hat, Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Und dafür bin ich wirklich, wirklich, wirklich dankbar. Gott hat mir Gisela geschenkt, und das meine ich jetzt wirklich positiv, nicht als Sache, sondern als Ehefrau, als ich mich für ihn entschieden habe. Und ich glaube, das war seine Art, mir Schutz zu geben. Viele kennen meine Geschichte, ich will es gar nicht weiter ausführen, aber vorher gab es für mich eigentlich nur 2 Dinge, die sich lohnten. Das eine waren Frauen, das andere waren Frauen, in der Reihenfolge. Und wenn beides nicht da war, habe ich noch ein schnelles Auto gehabt und viel mehr gab es da für mich nicht. Und ich wusste, oder ich glaube Gott vielmehr wusste, dass wenn ich ihn annehmen würde und dann dennoch dieses Ziehen da ist, diese Sehnsucht nach einer Frau, dann wird es für mich ganz schön schwer. Und ich glaube, das wollte er mir einfach ersparen. Und deswegen hat er mir Gisela geschenkt. Die perfekte Lösung. Ja, das war die erste Nacht und danach, seitdem, eigentlich nur noch romantische Beziehung, ohne jegliche Schwierigkeiten. Seitdem trage ich sie auf den Händen und sie mich. Und wir säuseln irgendwelche Liebesschwüre im Sonnenuntergang. Nein, ganz ehrlich. Jeder, der uns kennt, weiß, dass dem nicht immer so ist. Wir hatten und haben, ich hoffe, für die Zukunft gilt das nicht mehr, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Wir hatten immer wieder Kämpfe und das war weit, weit über das gesunde Maß hinaus. Manche Kämpfe sogar in der Öffentlichkeit und das wäre mein erster Tipp für alle, macht das nicht, ganz ehrlich. Macht das nicht, bringt eure Dinge nicht in die Öffentlichkeit. Für euch nicht und für die Menschen um euch herum nicht. Das soll kein Plädoyer für die berühmte Decke sein, unter der wir alles drunter kehren. Im Gegenteil, die Dinge sollen ans Licht, wie es in der Schrift heißt. Aber das Licht heißt nicht irgendeine große Menschenmenge. Und das Licht heißt auch nicht Facebook in der heutigen Zeit. Sondern vertrauten Personen gegenüber wir uns dann komplett öffnen können und die Dinge ans Licht bringen können. Nämlich ans Licht heißt in der Fall zu Jesus. Er ist unser Licht. Zurück zu unseren Kämpfen. Die machen mich fertig. Die machen mich absolut fertig. Körperlich, geistig. Die saugen wirklich jegliche Energie aus meinem Körper. Und ich will dann eigentlich auch gar nicht mehr kämpfen. Ich will das Thema einfach ruhen lassen. Aber nicht mit meiner Frau. Gisela will und sie muss den Dingen wirklich auf den Grund gehen. Sie ist im besten Sinne radikal. Sie greift das Übel gern an der Wurzel und will es dann rausreißen, aber das tut weh, weil das ist bei mir tief verwurzelt. Und das macht mich wütend und vor allen Dingen deshalb, weil ich schnell merke, dass sie im Grunde recht hat. Aber ich will das nicht. Ich will nicht zugeben, dass sie recht hat. Ich will mich nicht ändern, warum auch. Will nicht verlieren und habe dann das Gefühl, dass ich nicht mehr so sein darf, wie ich doch eigentlich doch bin, mich unterwerfen zu müssen. Aber, und ich bekenne es hier, und ich weiß, dass mich dieser Satz ab heute häufiger verfolgen wird, denn Gisela ist zwar nicht groß geworden, wie sie immer behauptet, aber sie hat ein Riesengedächtnis. Sie hat recht. Sie hat recht. Nein, die Art, wie sie argumentiert und wie sie die Kämpfe führt, ist genauso wie meine Art nicht immer richtig und häufig nicht angenehm. Aber sie hat mit ihrer Aussage recht. Und ganz ehrlich würde ich sonst reagieren. Wir haben uns nicht ganz umsonst mal bezeichnet als Tanker und Schnellboot. Oder Dampfer. Sie, das schnelle Schnellboot, immer wendig, immer bereit, Richtungsänderungen auszuführen, spritzig, spontan, überschäumend, ich der Tanker. Also nicht der Wal, ne, könnte man auch denken, aber der Tanker. Der einmal auf den richtigen Kurs gebracht, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Keine Wellen, kein Sturm, kein Problem. Aber bremsen, Kurs ändern, das ist nicht so ganz einfach. Das dauert. Wer so weiß, wie das so mit den Dampfern ist, die fangen schon an zu bremsen, da sehen die noch gar keine Küste. Und es braucht ganz klare Impulse. Und die kriege ich. Dennoch tun diese Kämpfe weh, gar keine Frage. Und sie kratzen auch ganz ehrlich am Ego und am Rollenverständnis. Und dann kommen von mir auch gern mal Sätze wie, wie sollen die Kinder meine Autorität beachten, wenn du es nicht tust? Was hilft mir in diesen Situationen? Ganz ehrlich, nichts. Nichts. Aber dann, nach einer gewissen Zeit, manchmal noch in der Situation, wenn ich Glück habe, manchmal auch erst danach, kommt der Tanker wieder in mich durch. In mir durch. Nicht, dass ich einfach weiterfahre und sage, lass das kleine Bötchen doch mal tanzen, sondern meine tiefe Gewissheit, und das meine ich wirklich ernst, meine tiefe Gewissheit, dass Gisela meine Frau ist und dass Jesus, der Herr, unsere Ehe segnet und begleitet und dass uns alles zum Besten dient. Ich weiß dann einfach, auch wenn es dann, und das meine ich sehr ernst, und ich bin glücklich, dass es bisher wenige mitbekommen haben, wie in jeder Ehe, dass es auch mal krachen kann. Das soll ja auch nicht öffentlich sein. Aber ganz im Ernst sieht es manchmal nicht so aus. Aber es wird wieder Tage geben, wo wir merken und wissen, wir sind genau richtig da, wo wir sind. Nichts kann unsere Ehe zerstören. Unser Eheschiff wird nicht sinken. Und das und nur das gibt mir dann die Kraft und die Stärke, einlenken zu können, zugeben zu können, vermitteln zu können, Änderungen wirklich ernsthaft angehen zu können. Und zwar nicht in der Hoffnung oder gar unter der Voraussetzung, dass Gisela Gleiches tut, ne? Sie kann mir ja mal entgegenkommen, sondern letztendlich meine Änderungen, die ich für richtig empfinde, bedingungslos zu tun. Und so kommen wir wieder zusammen. Ist Gisela die perfekte Ehefrau? Nein. Ja. Nein? Naja, könnt ihr mir das nochmal unter vier Augen fragen? Nein, ganz im Ernst. Es ist ganz einfach. Mein mich liebender Gott, und da sind wir uns wieder einig, hat mir diese Frau zur Ehefrau gegeben. Und da erübrigt sich jegliche weitere Beurteilung. Das ist das Beste, was ich jemals hätte kriegen können. Ist sie perfekt? Naja, auch ich hätte so ein paar Optimierungsvorschläge. Aber sie ist meine Frau. Und das heißt nicht nur, dass ich keine andere habe, das natürlich auch, sondern dass dies Gottes Wahl für mich war. Versteht ihr, was ich damit meine? Gott hat mir sie gegeben. Punkt. Als Hilfe. Auch das, Erwin. Wisst ihr, was ich manchmal so komisch finde, da beten wir immer und bekennen und sagen ganz klar, dass Gott unser Leben regieren soll und dass er unsere Wege leiten soll und dass wir ihm ganz gehören wollen. Und dann fangen wir an zu beurteilen und sagen, ja, aber so ganz passt das jetzt auch noch nicht. Ne? Also da könnten wir schon noch ein bisschen anders und wenn wir, naja, nein, er weiß, was er tut. Und ich weiß nicht mehr, wo meine nächste Seite ist, doch da. Eins würde ich ganz gern noch weitergeben. Ich habe es überschrieben mit das Paradoxon der bedingungslosen Liebe und des Wunsches, den anderen zu ändern. Nochmal bitte, war nicht so ganz einfach, ne? Das Paradoxon, ich habe auch länger dran gearbeitet, das Paradoxon der bedingungslosen Liebe und des Wunsches, den anderen, ich sag mal in Klammern, dennoch zu ändern. Ich habe in der letzten Zeit lange drüber nachgedacht und unabhängig von der Predigt, wie das zusammenpasst, zu sagen, ich liebe den Partner so, wie er ist, aber ich will ihn verbessern. Bis mir dann auffiel, dass es die gleiche Art ist, wie Gott es tut. Nicht umsonst wird das ja häufig auch in der Schrift immer verglichen. Jesus liebt uns so, wie wir sind, mit all unseren Fehlern und unserer Schuld und Sünde. Und seine Motivation, uns zu ändern, ist es, damit es uns besser geht. Nicht, weil er davon einen Vorteil hat. Er ändert uns nicht, damit er uns danach dann lieben kann. Er ändert uns nicht, oder er liebt uns nicht nach dem Bild, wie wir mal sein werden, sondern er liebt uns schon jetzt. Und er kann uns ändern, wenn wir uns ändern lassen. Aber hier haben wir auch die Unterschiede zur Ehe. Leider, häufig. Wir glauben manchmal, den anderen nur lieben und akzeptieren zu können, wenn er sich ändert. Oder wir lieben manchmal nur das Bild, wie er mal nach unseren Vorstellungen optimiert sein wird. Gerade Frauen sind meiner Erfahrung nach da ein bisschen anfällig. Die Potenziale der Männer, so wie sie mal sein werden, wenn sie erst durch die richtige Schule gegangen sind, mehr zu lieben als das, was schon da ist. Aber ganz wichtig, wir können unseren Partner nicht ändern. Das ist der große Unterschied zu Jesus. Wir können unseren Partner nicht ändern. Das ist ein ganz gefährlicher Trugschluss. Wir können mit Druck einiges erreichen, ja. Aber wirklich ändern nicht. Der größte Teil der Erziehung ist vorbei. Ende. Aber dann bleibt der Partner ja so, wie er ist, um Gottes Willen. Schreckliche Vorstellung. Nein. Nein, es gibt auch eine positive Nachricht. Du kannst deinem Ehepartner die Chance geben, sich selbst zu ändern. Oder noch besser, Gott die Erlaubnis geben, sich ändern zu lassen. Nicht, damit du ihn oder sie lieben kannst, sondern weil er oder sie sich dadurch verbessert. Aber nochmal, das kann und darf nie Bedingung sein, die Ehe oder den Ehepartner anzuerkennen als Gottes Wille. Weil das ist es so oder so. Und diese Veränderung braucht manchmal ein kleines Kitzeln, das ist auch klar. Und noch was ist ganz klar. Auch wenn sie es jetzt erstmal widersprüchlich anführt, doch, wir können einen Ehepartner in unserer Ehe aktiv verändern. Uns selbst. Gott hat in seinem Wort einiges über das richtige Verhalten in der Ehe geschrieben. Nur häufig ist es so, dass wir die falschen Stellen lesen. Ich erlebe häufig, dass Männer darüber klagen, dass die Frau nicht dem Bild entspricht, das in der Bibel liest, wie eine Frau zu sein hat, womöglich noch die perfekte. Und Frauen, die sich beklagen, dass ihr Mann nicht die Rolle, die Jesus ja den Männern in der Ehe gegeben hat, einnehmen. Und manche kommen dann aus der gleichen Ehe und dann wundert man sich auch nicht mehr wirklich. Wisst ihr was, die haben beide falsch gelesen, meiner Meinung nach. Ja, wir sollen dem Partner die Chance geben, sich zu verändern, weiterzuentwickeln. Und da ist es ja auch richtig, denjenigen darauf hinzuweisen, in Liebe. Aber wir sollten nur das für uns lesen, was uns betrifft. Das heißt, wir Männer, so wie wir es eben auch in der Einleitung gemacht haben, wir Männer sollten uns zu Herzen nehmen, was in der Bibel über die Männer steht. Und die Frauen, das, was über die Frauen steht. Der Weg ist nicht, dem Ehepartner zu zeigen, was er verkehrt macht, sondern das richtig zu machen, was man selber für sich selbst erkennt. Messt und beurteilt eure Ehepartner nicht nach Gottes Maßstab. Dem können wir alle nur deshalb bestehen, weil wir in der Gnade Gottes leben. Das haben wir heute auch schon mal gehört. Und überprüft euer eigenes Handeln und Denken regelmäßig am Wort und korrigiert, wo Korrektur sein sollte. Und das ist angenehmer, schneller und effektiver und wesentlich schmerzfreier, als wenn euer Ehepartner euch darauf hinweist. Deshalb gilt für mich als Mann der Part, den ich eben vorgelesen habe, nämlich meine Frau zu lieben, so wie sie ist. und mich bedingungslos ihr hinzugeben. Am Ende, was wir euch noch mitgeben wollen. Zum einen der Satz aus Prediger 9,9: Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, und das gilt umgekehrt genauso. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Genießt eure Ehen. Sucht nicht nur die dunklen Stellen im Charakter eures Partners. Guckt mal nach den hellen, nach den guten Seiten. Da gibt es definitiv viele. Und zum Zweiten, lasst die Möglichkeit einer Trennung nicht in euer Herz. Das ist Gift, schleichendes Gift. Wenn man erstmal das Gefühl hat, es gibt eine Alternative, fängt man noch an, noch genauer hinzugucken und noch anspruchsvoller zu sein, weil man hat ja Alternativen. Nein, Gott hat euch euren Ehepartner gegeben, so wie er ist. Und alles, was ab da ankommt, geht ihr gemeinsam durch. Aber noch einmal, es geht um unsere Ehe. Wir wollen niemanden wehtun oder auf niemanden zeigen. Wir können nur sagen, was uns geholfen hat. Wir haben festgehalten. Und wir danken Gott für jeden Tag, wo er uns die Kraft dazu gegeben hat. Und wir bitten, auch das fast jeden Tag, dass es noch viele Tage sein werden. Danke.